Mir reicht das jetzt. Also du behinderst mich dabei, meine Arbeit zu machen. Wenn ich dich morgen am Set sehe, dann gehe ich. Und dann sag ich, ja, wieso? Aber ich bin der Regisseur. Ich sag, ja, kannst du gerne machen, aber nicht in meiner Anwesenheit. Setz dich irgendwo hin, in irgendein Zimmer oder so. Ich will dich nicht sehen.
Der Schauspieler, der den Regisseur wegschickt. Thomas Heinze hat das mal gemacht. Na, wie ging das aus? Und was hat ihn da so geärgert? Im Promi-Talk erzählt er es. Und wir haben noch über andere wirklich bemerkenswerte Geschichten gesprochen. Über einen ganz besonderen Kuss zum Beispiel, über eine Lüge, die ihn aufs Glatteis und zu Dieter Wedel geführt hat. Und natürlich ging es auch um seine aktuelle Paraderolle. Thomas Heinze ist seit 3 Jahren der Alte im ZDF. Fühlt er sich da wohl? Wir hören's gleich. Ich wünsche viel Spaß mit Thomas Heinze.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Thomas Heinze ist mein Gast. Thomas, hallo. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ich freue mich sehr. Ich freue mich vor allem deshalb, weil du mal so großartige Worte gesprochen hast, die mich sehr, sehr beschäftigt haben. Oh. Ich zitiere, Sandra Bullock hat meinen Kopf genommen und mich geküsst mit Zunge.
Ja. Das zehre ich heute noch
von. Glaube ich, Ich zehre schon davon, wenn ich es nur höre. Du warst dabei, ist aber schon ein bisschen her, oder?
Ja, es ist ein bisschen her und das war auch in einem beruflichen Kontext. Also es war nicht privat leider, sondern wir haben improvisiert für einen Film, bei dem Sönke Wortmann Regie geführt hat, Mr. Bluesman. Und da war klar, es wird eine amerikanische Hauptdarstellerin sein. Ja? Es war nur nicht klar, welcher. Also hat man Casting in Amerika gemacht, in Los Angeles, und da bin ich dann hin. Zum Anspielen, damit man die Konstellationen ausprobieren konnte. Und da kamen echt ganz namenhafte Schauspielerin Patricia Arquette, unter anderem dann Sandra Bullock. Und Sandra und ich improvisierten eben, seitdem sind wir dann auch per Du. Da hat sie mich dann geküsst und tatsächlich mit Zunge, was mich überrascht hat.
Ja, im Film wird doch eigentlich nicht mit Zunge geküsst,
nein,
oder?
Deswegen war ich auch ein bisschen überrascht. Aber es war
angenehm überrascht.
Ja, natürlich. Ja. Ja.
Mein Sandra Bullock hat deutsche Wurzeln, wenn ich es richtig weiß. Ja. Und du amerikanische.
Ja, sagen wir mal so, wir haben eigentlich ganz ähnliche Wurzeln. Also wir sind beide deutsch-amerikanischer Haushalt. Nur, dass ihre Familie nach Amerika gegangen ist, während meine sich getrennt hat. Also meine Eltern haben sich getrennt. Und dadurch sind wir dann mit unserer Mutter hier in Deutschland geblieben. Und so haben sich dann die Wege...
Ja. Du hast eine ganz interessante Kindheit, die ich mir versucht habe vorzustellen. Du bist in Housing Areas groß geworden, vom US-Militär. Ne? Dein Vater war Offizier, und diese Housing Areas hier in Deutschland, du warst unter anderem in Ludwigsburg, auch in Mainz, also du kennst den Südwesten auch. Aber kommt man da eigentlich dann überhaupt raus, oder ist es so eine Welt in der Welt?
Also tatsächlich ist eine Welt in der Welt. Tatsächlich ist Amerika in Deutschland und man kann raus, wenn man will, weil es gibt da keine Mauern, Zäune oder irgendetwas. Man müsste nur auf die andere Straßenseite gehen, aber das hat man nicht gemacht. Aha. Also man blieb unter sich, man blieb unter mit seinen amerikanischen Freunden da und hat dann da gespielt. Und wir sind von der Housing Area, auch immer mit den Bussen abgeholt worden, dann zur Schule gebracht worden und so. Und wieder zurück. Also es war tatsächlich ein Leben in einem völligen amerikanischen Kosmos mitten in Deutschland.
Wenn du sagtest, man wollte eigentlich nicht über die Straße gehen, warum nicht? Weil es einfach unwichtig war, es hat keine Rolle gespielt? Oder?
Unbekannt. Ja. Und tatsächlich genügten wir uns.
Hätten die Deutschen... Sachen,
also wir haben Baseball, Football und so weiter gespielt. Die Deutschen haben halt Fußball gespielt. Und das hat mich als Kind jedenfalls nicht interessiert.
Hätten die deutschen Kinder zu euch rüber können? Oder wäre da dann... Da hätte dann jemand gesagt, sorry, hier ist...
Ich glaube, das ist tatsächlich eine interessante Frage, weil ich so darüber nicht nachgedacht habe. Es ist aber nie jemand rübergekommen. Also diese Straßenmitte wurde respektiert von beiden Seiten. Aber ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn jemand rübergekommen wäre. Ja. Ich
meine, bei Kindern hätte man jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt scharf reagiert.
Nein.
Interessant.
Also wie gesagt, da gibt es keine Absperrung. Das Militärgelände, die Kaserne selber, die war natürlich abgesperrt. Und da kam es ja auch nur mit dem Ausweis. Mhm.
Hast du was mitbekommen von der Arbeit deines Vaters? Hast du gewusst, was er macht?
Ich wusste, was er macht, aber ich habe es nie live gesehen. Mhm. Er war Spezialist für die Panzer.
Mhm. Okay. Ja. Und ihr seid wahnsinnig viel rumgekommen dann. Ist ja 14 also, Mal umgezogen, 13 Mal, ich weiß nicht.
Der tiefere Sinn dahinter, der hat sich mir nie erschlossen, aber tatsächlich wurde man, also das ging ja nicht nur uns so, das ging auch eigentlich allen anderen Familien so, man wurde quasi nach einem Jahr schon wieder umstationiert.
Mhm. Um dort keine Bindungen aufzubauen?
Ich weiß
oder?
Nicht, man hat es halt nicht getan dadurch. Ja. Wie gesagt, was sich die Armee dabei gedacht hat, keine Ahnung, vielleicht, ich weiß es nicht, müsste spekulieren.
Könnte ich mir vorstellen, dass es für einen jungen Bub, für einen Jungen schwierig ist, weil du schließt Freundschaften, du findest dein Umfeld vielleicht ganz cool und dann geht es schon wieder weiter.
Du bist ja als Kind bisher so wahnsinnig anpassungsfähig an alle Gegebenheiten. Also insofern war es okay. Ja. Wie gesagt, es ging ja nicht nur uns so, es ging halt allen Kindern so. Mhm. Und dann war das klar. Also man hat sich relativ schnell kennengelernt und dann nach einem Jahr hat man dann wieder Tschüss gesagt. Mhm. Außerdem habe ich 3 Brüder. Das heißt, wir waren eigentlich eine relativ große Familie, hatten auch viel miteinander zu tun und so.
Ja. Hast du dich gut verstanden mit deinen Brüdern? Da kannst du ja auch mal.
Habe ich mich sehr gut verstanden, mit den anderen 2 nicht. Und das hat sich auch nie geändert.
Ehrlich?
Ja.
So eine richtige.
Ja, das ist. Nur, dass man irgendwie quasi in dieselbe Familie reingeboren wurde, bedeutet nicht, dass man zwangsläufig sich versteht. Ne? Und tatsächlich war das schon von klein auf klar.
Ja. Und die haben dann auch nicht den dann berühmten Bruder, haben sie da dann die Nähe gesucht irgendwie?
Einer dachte, das ist doch ganz gut, das kann ich mir zunutze machen. und so wirklich näher gekommen sind wir uns.
Ich darf nochmal diese Wechsel ansprechen, wenn du sagst mit dem Freundeskreis und so, da ist man als Kind tatsächlich noch sehr flexibel, glaube ich. Und wenn man dann auch im familiären Umfeld aufgehoben ist. Aber in der Schule ist doch schwierig, oder? Diese Wechsel? Oder wurde das von der Army so organisiert, dass das quasi immer so nahtlos angeschlossen
wird? Ja, wir reden hier halt über die Grundschule und tatsächlich habe ich, ich hab keine großen Probleme gehabt in der Schule, Gott sei Dank. Deswegen war das für mich tatsächlich okay. Ich glaube, in der Grundschule ist das auch noch verschmerzbar. Ich weiß nicht, wie es dann ab einer Oberstufe oder so geworden wäre. Aber bis dahin bin ich ja gar nicht. Meine amerikanische Schullaufbahn hört in der 4. Klasse
auf. Du hast mal gesagt, du hast einen amerikanischen Humor und eigentlich auch einen amerikanischen Zugang zum Schauspiel. Lass uns das mal kurz beides getrennt behandeln. Der amerikanische Humor. Was macht den aus?
Tatsächlich glaube ich, dass es eher eine allgemeine Leichtigkeit gibt. Also Amerikaner machen sehr viel Witze miteinander. Mhm. Also viel häufiger, als ich das mit meinen deutschen Freunden tue oder so. Ich sitze jetzt nicht immer bierernst nebeneinander, aber also Amis suchen gerne den Witz. Mhm. Und das meine ich, glaube ich, eher, dass ich daher einen leichteren Zugang dazu hatte. Immer. Ich mir, glaube ich, sehr viel früher schon Gedanken darüber gemacht habe, was ist witzig und was nicht, was mir dann bei den Komödien natürlich geholfen hat.
Absolut.
Und was war das Zweite?
Der amerikanische Zugang zum Schauspiel.
Ja, und das ist tatsächlich so. Ich glaube, das vermischt sich auch ein bisschen mit, ich habe mit meinem besten Freund damals, René Pollersch, habe ich Schultheater gespielt, der ist dann später nach Berlin gegangen und war dann Intendant an der Volksbühne und so. Aber ich habe mit René viel Theater gemacht. Er hat mit mir auch die Monologe gearbeitet zum Vorsprechen an der Schauspielschule. Und René hatte eine ganz spezielle Form des Theaters, die er jahrelang sehr erfolgreich praktiziert hat. Und die war, dass man sich nicht so sehr auf die Sachen setzt. Also, dass man nicht so, also, dass man die Sachen mit einer größeren Selbstverständlichkeit oder eben auch mal mit einer Beiläufigkeit serviert und nicht irgendwie so immer so sich darauf so ausruht. Und das ist im Grunde genommen eher diese amerikanische Form des Spielens, auch, die auch mit einer anderen Geschwindigkeit daherkommt. Mhm. Also wenn du gerade die frühen Screwball-Comedies siehst, ja, mit Cary Grant oder Theresa Russell zum Beispiel, His Girl Friday ist eine, die ist, finde ich, sensationell. Da geht in der Geschwindigkeit und das schon ganz besonders. Mhm. Also, und gerade für Komödie ist Geschwindigkeit eben sehr gut.
Ja, absolut. Und aber weil du jetzt vorhin den Begriff Leichtigkeit gebracht hast, den finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Ich glaube, der passt da ganz gut, oder? Dass ja, man absolut. Dass man nicht alles so tonnenschwer, gerade im Theater finde ich, deutsches Theater war, Schrägstrich ist natürlich manchmal wirklich so, ne? Es bedeutungsschwer.
Ich finde es natürlich auch toll. Es hat auch seine Berechtigung. Es ist nur nicht unbedingt eine, also da bin ich nicht privilegiert oder prädestiniert. Bin ich nicht prädestiniert für.
Mhm. Weil du jetzt Komödie angesprochen hast, Allein unter Frauen war so der Durchbruch, kann man sagen.
Absolut, ja. Also zumindest einem größeren Publikum bekannt zu werden, ja.
Sönke Wortmann hat Regie geführt, war vor kurzem hier und hat sich natürlich auch an seine frühen Filme erinnert. Und ihr habt es, glaube ich, hier sogar gedreht, oder? In Baden-Baden zumindest?
Ja, in Baden-Baden haben wir, Allein unter Frauen war ja fürs Fernsehen gedacht, eben nicht fürs Kino. Und den haben wir dann eben dementsprechend in Baden-Baden auch gedreht. Ja. Also da gab es auch dieses Kino, wo wir irgendwie, wo dann die Damen irgendwie so eine Spray-Attacke machen. Also im Film war es ein Porno-Kino, in Wirklichkeit nicht und so. Aber ich glaube, das Kino hat es nicht überlebt. Und so.
Warum hat der dann seinen Weg ins Kino gefunden, wenn er eigentlich fürs Fernsehen geplant
also tatsächlich war? Hat irgendjemand den auf irgendeinem Festival gesehen. Das, also der erste Film, den ich mit Sönke gedreht habe, war eine Wahnsinns-Ehe. Und da war das auch schon, es war eine ZDF-Produktion. Und da war auch schon einer da, der sagte, eigentlich möchte ich den gerne ins Kino und so. Aber das war dann so knapp, dass er nicht gemacht wurde. Bei Allein unter Frauen haben die dann aber zugeschlagen und haben gesagt, also wir würden den gerne bitte noch nicht ausstrahlen, wir bringen den ins Kino. Und dann ist der auch tatsächlich, man konnte da jedes Wochenende gucken, erst waren es so 3.000, dann waren es plötzlich 6.000, dann waren es plötzlich 15.000, 45.000. Also es wurde jedes Wochenende, gingen mehr Leute rein, dass wir bis er dann über 1 Million Zuschauer hat.
Wahnsinn. Und hat so ein bisschen diesen Boom auch eingeläutet, ne? Der Beziehungskomödien.
Ja, absolut.
So bis zum bewegten Mann und so.
Die dann eben Sönke wesentlich geprägt hat als Regisseur. Ja.
Absolut. Schöne Geschichte rankt sich noch um, du siehst mir nach, dass ich es anspreche, um einen Zweiteiler von Dieter Wedel, wo deine Eishockey-Karriere...
Kampf der Tiger.
Der Dieter Wedel hat einen Eishockey-spielenden Schauspieler gesucht.
Das hat er getan, ja.
Und hat ihn in dir gefunden, obwohl du eigentlich, ich glaube, ich gerade mal so auf den Schlittschuhen halten konntest.
Ja, also ich konnte mich auf Schlittschuhen bewegen, aber es war eine sehr wackelige Angelegenheit. Und ich hörte das auf der Schauspielschule, dass ein Freund von mir hat gesagt, ja, die haben mich angerufen und vielleicht, und hättest du Interesse, weil die suchen jemanden wie dich. Und dann bin ich da hingegangen und wollte mich bewerben. Ich hatte damals nicht so schicke Fotos, wie sie jetzt jeder Schauspieler hatte. Mittlerweile kannst du ja mit dem iPhone auch sensationelle Bilder schon machen, aber damals war es halt noch nicht. Ich hatte eher so Schnappschüsse aus meiner Kindheit und so, wollte mich so bewerben. Ja, hallo, ich wollte so, nein, nehmen Sie das bitte wieder mit. Wir haben schon über 500 Bewerber, das macht gar keinen Sinn mehr, gehen Sie bitte wieder. Und dann war auch wirklich schon fast aus dem Büro raus und dann meinte sie, obwohl eine Frage, können Sie denn Schlittschuh laufen? Und dann sagte ich, Schlittschuh, muss man dafür Schlittschuh laufen können? Ich wusste natürlich, dass es ein Eishockey-Film ist. Und sie so, und da habe ich gesagt, ja, das wäre gut, wenn Sie Schlittschuh. Ich sage, ja, also natürlich kann ich Schlittschuh laufen. Ich habe 3 Jahre Eishockey gespielt. Und sie so, bitte? Ja, dann geben Sie die bitte. Lassen Sie die Bilder hier. Ihre Telefonnummer bräuchte ich noch. Und dann riefen die auch am selben Tag an und meinten, ja, Dieter Wedel ist in der Stadt, hat Ihre Fotos gesehen, sagte, vom Typ her kommen Sie absolut in Frage. Es ist natürlich sensationell, dass sie Eishockey gespielt haben. Er ist morgen früh will er wieder zurück nach Hamburg. Hätten sie Zeit, ihn da zu treffen am Hotel und mit ihm zum Flughafen zu fahren. Und dann ging es los. Ne? Ich war darauf nicht vorbereitet. Mhm. Hab dann ein bisschen rumtelefoniert und meinen Bruder Dirk angerufen, der in Bad Nauheim lebte. Und ich wusste, da gibt es einen Eishockeyverein. Also sagte ich, ich brauche so einen Eishockeyspieler. Ich muss mit einem Eishockeyspieler heute reden. Bitte hol mir irgendeinen ans Telefon.
Na, aber wenn du mit dem redest, dann kann es ja auch noch nicht besser Schlittschuhlaufen, oder?
Der hat dann gesagt, ja, was hast du denn gesagt? Oh, ach so, Schlittschuhlaufen kannst du auch. Und so, ja, sagst du halt, hast als Bambini gespielt, Altersstufe 6-9. Und dann, als sie dir dann noch die Nase gebrochen haben und so, hat sie Schnauze voll gehabt und so. Da habe ich gesagt, okay, dann so alles gut, super. Können wir noch über die Regeln? Nein, Regeln brauchst du nicht, vergiss den Scheiß und so. Und dann habe ich Dieter Wedel getroffen. Und der sagte, sag aber 2 Jahre, nicht 3 Jahre. Ich sage, ja, aber ich habe schon 3. Ja, nee, sag 2, 3, das haben die missverstanden. Mhm. Aber das ist, wenn du nicht Schlittschuh laufen kannst, das geht nicht. Ne? Und so, okay. Und dann kam ich zu Wedel und der trug damals eben der war damals schon gefürchtet. Ne? Ja, Dieter Wedel galt damals schon als absoluter Despot und Schauspielschreck und so. Also das war ein gefährlicher Regisseur und der stand da mit seiner Ray-Ban-Brille im Hotel und sagte so, Sie sind also der junge Mann, der 3 Jahre Eishockey gespielt. Ich sage, nein, das bin ich nicht. Also das muss jemand anders. Was? Nein, ich habe 2 Jahre habe ich Eishockey. Zwei Jahre. Aber Sie haben Eishockey gespielt. Ja, ich habe Eishockey. Zwei, nicht 3 Jahre. Das entweder Sie hat es missverstanden oder meint jemand anders. Und so. Okay. Ja gut, steigen wir ins Taxi ein. Ich muss zum Flughafen. Und dann saß ich hinten. Und dann sagt er, wo haben Sie denn Eishockey gespielt? Und ich dachte, oh, darüber hatte ich mir natürlich keine Gedanken gemacht, wie dieser Eishockeyverein heißt. Jetzt heißt er, glaube ich, EC oder macht ja Sinn.
VfL? Was der VfL?
Er hieß aber damals nicht VfL. Ja. Also habe ich gesagt, ich sagte jedenfalls VfL. Bad Nauheim habe ich, also VfL Bad Nauheim. Und da hat er, kam wirklich, der drehte sich so um und sagte, bitte, wo haben Sie gespielt? Und ich sage, ja, im VfL Bad Nauheim habe ich gespielt.
Gott, das ist gruselig.
Und er so, nein, das glaube ich Ihnen nicht. Ich so, bitte? Wo haben Sie gespielt? Und ich dachte, was will der denn irgendwie? Was hat der denn jetzt für ein Problem? Dann sagte ich irgendwie im VfL Bad Nauheim, da habe ich gespielt, musste dann auch in die Gegenwehr gehen, und dann dreht er sich um und sagte, wissen Sie, woher ich komme? Aus Bad Nauheim.
Nein.
Und so, ich dachte, ach Jesus, das kann doch nicht. What are the odds? Aber dann meinte er, ist denn der Platzwart noch da? Wie heißt er denn? Ich sag ja, ich weiß, wen Sie meinen, der so gräuliche Haare und so ein Kittel, also wie ich mir halt einen Platzwart vorgestellt habe. Und er meinte, Kovacek. Ja, nee, ich war ja auch schon lange nicht mehr. Ich habe ja als Bambini gespielt. Als was? Als Bambini, Altersstufe 6-9. Ah ja, aber in Bad Nauheim, ja. Ja, in Bad Nauheim.
So. Hammer.
Ja, und dann waren wir am Flughafen und meinte, super, Sie, vom Typ her kommen Sie völlig in Frage, Sie sehen jünger aus, als Sie sind. Ich weiß, hört man in Ihr Alter nicht so gerne. In 2 Wochen bin ich wieder da, machen wir ein Vorsprechen und ein Vorlaufen auf dem Eis.
2 Wochen?
Ja, dann bin ich direkt ins Eisstadion und dann habe mir Schlittschuhe ausgeliehen und dann bin ich da jeden Tag 6 Stunden und das hätte nicht geklappt. Aber nach 2 Wochen war es Vorsprechen und er sagte immer, ha, sehr gut, Bad Nauheim und so. Und dann meinte er, ja, ich habe schlechte Nachrichten leider. Also wir werden das dieses Wochenende nicht schaffen mit dem Vorlaufen. Ach, das ist ja ärgerlich.
Das ist schade. Ja, wirklich schade.
Ja, aber ich bin in 2 Wochen wieder da. Und das zog sich über ein gesamtes halbes Jahr. Und
so, dass
ich war
du
jeden Tag
gelaufen bist wie ein junger Gott.
Aber wirklich vorwärts, rückwärts, übersetzen in den Kurven, alles. Es war ein Traum.
Boah.
Und als ich dann vorgelaufen bin, da stand Jiří Kochta, ein ehemaliger tschechischer Nationalspieler. Der
absolute
sagte
Legende.
Dann, das war so mit anderen, er sagte, alle nicht gut, er gut, hat gespielt.
Du.
Ja, und dann hatte ich die Rolle.
Ey, Wahnsinn.
Ja, das war. Und dann war ich ein halbes Jahr mit Dieter Wedel in Tschechien eingesperrt. Das war dann wieder nicht
die,
so schön.
Das war die Strafe. Das war dann die Strafe.
Nein, es hat Spaß gemacht. Ich hatte einen ganz, ganz tollen Schauspielkollegen, von dem ich wahnsinnig viel gelernt habe, nämlich vor allen Dingen vor der Kamera zu spielen. Mhm. Darauf wurdest du damals jedenfalls nicht vorbereitet, weiß nicht, wie es heute ist. Aber an der Otto-Falkenberg-Schule hat man damals nicht akzeptiert, dass es noch eine andere Form der Schauspielerei gibt, nämlich die vor der Kamera. Man wurde ausschließlich für die Bühne ausgebildet. Und,
was ist der Unterschied, wenn ich fragen darf? Du machst wahrscheinlich viel zu viel vor der Kamera,
naja,
oder?
Es gibt ganz viele Sachen, die sich halt natürlich, klar, erstens machst du zu große Sachen, wenn
genau.
du im Theater musst du ja für ein größeres Publikum. Aber wo die Kamera steht, wie du dich zu der bewegst, in welches Auge du bei deinem Kollegen guckst und so weiter, alle diese Dinge sind wichtig und entscheidend vor der Kamera, die machen halt einen großen Unterschied. Ne? Und das bringt dir niemand bei. Also damals hat das einem niemand beigebracht in Deutschland. Und Daniel Olbryski war der Schauspieler, das war ein polnischer Weiderstar, ganz toller Schauspieler. Und Daniel hat mir das alles beigebracht. Mhm. Also von dem habe ich wahnsinnig viel in diesem halben Jahr gelernt. Ah,
über die Art, wie Regisseure mit Schauspielern umgehen, können wir gleich noch sprechen. Aber ich möchte noch mal auf diesen kleinen Moment zurück, als du gesagt hast, ne, es sind ja so Zehntelsekunden, da fragt dich einer, Schlittschuh laufen können Sie? Und du sagst, ja, Schlittschuh, ich habe 3 Jahre Schlittschuh. So, und dann hängt man da ja drin, dann geht das ja los.
Ja.
Ich möchte nicht die Charakterfrage stellen, aber ist es öfter vorgekommen, dass du in diesen Zehntelsekunden dich eher für die Lüge entschieden hast und nicht für die Wahrheit?
Ja, sagen wir mal so, ja, es ist nicht immer Lüge, sondern es ist, ich weiß nicht, was mich da manchmal überfällt.
Ja.
Aber ich habe mal den Prinz Wilhelm von Wied in einem albanischen Film, in einer albanischen Produktion, der als Albanien ein unabhängiger Staat wurde, dann haben die gesagt, also souverän, dann haben die gesagt, ja, also wir brauchen auch ein Königshaus, haben sich alle Königshäuser in Europa drum beworben. Prinz Wilhelm von Wied kriegte den Zuschlag und den spielte ich eben in dieser Verfilmung der albanischen Unabhängigkeitskampf und so. Und dann rief mich der Regisseur an und sagte, Thomas, der Prinz Wilhelm von Wied, der konnte auch ein bisschen albanisch, meinst du, du könntest einen Satz, und ich, Idiot, hab manchmal so ein Ding, dass ich so, kann auch alles auf albanisch machen. Ich weiß nicht, warum.
Echt jetzt?
Ich weiß nicht, warum ich sowas mache. Aber und er so, ja, okay. Und bevor ich es mir anders überlegen konnte, hat er auch schon aufgelegt. Und dann saß ich da. Albanisch, viel Spaß. Da ist ja praktisch gar kein Wort bekannt. Also wirklich.
Du hast es nicht durchgezogen, du hast die krank gemeldet.
Ich hatte einen 3 Seiten Monolog an meine Krieger.
Auf Albanisch.
Auf Albanisch. Ich weiß noch die ersten, es fing an mit Jami Kinajur Chepotakoi. Ketabora Chiloftoin Permua.
Du hast mich jetzt wahrscheinlich total beleidigt gerade, aber nein. ich kann mich nicht dagegen wehren.
Das wäre auch nicht fair. So was würde ich doch gar nicht machen. Nein, und das ist tatsächlich so, gibt es manchmal solche Sachen. Und vielleicht ist auch einfach der Spaß daran, dass ich denke, ah ja, aber es wäre doch möglich.
Ja, wenn du forderst dich damit natürlich auch heraus.
Ja.
Ne? Kannst du sagen, so, was habe ich mir jetzt eingebrockt? Ah, Albanisch, ich fange mal an. Eishockey, ja.
Genau. Eishockey, scheiße. Ja mache ich.
Und so. Cool. Ist davon noch was übrig? Kannst du noch auf die Eisbahn und bei der Eisdisco glänzen?
Ja, das, tatsächlich habe ich mir gerade Inline-Skates gekauft.
Ja.
Also auf die Eisbahn bin ich jetzt nicht mehr gekommen. Mit den Kindern war ich viel Schlittschuhlaufen noch. Da ging es noch. Ist ja auch nicht so lange jetzt. Ja. Jetzt sind die 22. dann geht das. Aber also es ist schon ein bisschen, aber mit denen habe ich auch viel Inlineskate, Hockey gespielt. Mhm.
Aber das Bremsen bei Inlineskates ist doch viel schwerer als bei Schlittschuhen, weil da kann ich ja ins Eis so reinhauen und dann stehe, wie mache ich es bei Inlines? Habe ich nie richtig verstanden.
Ja, du musst halt wirklich, also wenn du richtig abbremsen musst, ja, musst du halt richtig radikal, so eine ganz enge Kurve und dann bleibst du schon
aufstehen. Da fliegt man doch. Nein. Oder?
Nein, das gut geht.
Ja, du nicht.
Und möglichst breitbeinig. Scheiße, so. Okay.
Gut. Jetzt hast du vorher gesagt, du warst da dann mit Dieter Wedel und hast da warst du ja noch total jung, ganz junger Schauspieler. Und dann gleich Dieter Wedel, der, wie du gesagt hast, schon damals als Despot galt, der ja sich dann wohl auch nicht immer korrekt verhalten hat. Wie hast du diese Härte erlebt? Würdest du sagen, manchmal sagen ja Fußballer auch, dieser harte Trainer, der hat mir eigentlich wahnsinnig geholfen.
Nein, ich habe. Gibt es da auch? Ich hatte ja direkt am ersten Drehtag quasi der erste Drehtag meines Lebens, auch der schlimmste Drehtag. Also der sagte immer, was spielen Sie eigentlich da? Was spielen Sie eigentlich da? Also von unserer tollen Bad Nauheim Connection war nicht mehr viel übrig. Also, dann habe ich gesagt, ja, also das. Ich habe dann immer versucht und da habe ich übrigens, weil ich ja nicht vor einer Kamera jemals gestanden hatte, habe ich dann angefangen, alles noch größer zu machen. Das ist natürlich das Verkehrte gewesen. Dann machte es auch Sinn, dass er sagt, irgendwie, was machen Sie denn überhaupt da? Als ich da plötzlich wie ein Harlekin rumhüpfte. Und dann bin ich nach Hause und dachte, das ist ja furchtbar. Ich wollte immer zum Film. Und ich dachte, also ich bin ja überhaupt nicht geeignet dazu. Und dann saß ich und guckte Fernsehen. Es war ein Film mit De Niro auch noch, den ich damals schon sehr bewundert habe. Und dann dachte ich irgendwie so, ja, also, aber was machen die denn so viel besser? Was ist denn? Und dann dachte ich, ach, ich Idiot, natürlich. Das ist eben eine Kamera und die können ja, wenn je nachdem, was für ein Objektiv die da drauf haben, können die ja mal nah sein, weit weg sein und so. Ja. Ich habe halt gespielt für einen Weitwinkel, aber wirklich eins, wo du die ganze Kulisse noch mit drauf. Und wahrscheinlich hatten sie ein Teleobjektiv. Aber ich dachte, was für ein Arschloch das, Entschuldigung, nein, darf man nein, das hier nein, sagen? Nein, überhaupt? Also, mir das nicht zu sagen, also das muss auch der Regisseur kann doch sagen, hey, alles gut in der Anlage, aber machen Sie es kleiner oder genau. So. Das hat er halt nicht gemacht. Und am nächsten Tag meinte er, Sie kommen mit zu meiner Kollegin, dann sind wir in so einen Raum. Da war keine Kamera. Und dann habe ich und sagt er so, ja, spielen Sie mal, bitte. Und dann habe ich das gemacht und dann sagt er, ja, was spielen Sie eigentlich? Und da habe ich gesagt, es tut mir leid, aber das ist mir zu blöd. Ne? Also gestern hat es wahrscheinlich Sinn gemacht, weil das durch die Kamera betrachtet einfach zu viel gewesen ist oder so. Aber hier ist keine Kamera. Ja. Und was ich spiele, ist eigentlich ziemlich eindeutig. Ich glaube nicht, dass Sie der richtige Regisseur oder ich der richtige Schauspieler für Sie wäre. Aber ich beende das jetzt hier. Ich packe meine Sachen und gehe wieder zurück an meine Schauspielschule und Sie suchen sich einen anderen Idioten, mit dem Sie das 60 Drehtage lang
haben. Das Rückgrat hattest du in dem Moment, obwohl man da vielleicht schon seine Karriere so schön den Bach runtergehen sieht
also
in dem
tatsächlich
Moment.
Ist mir das immer mein Leben lang egal gewesen, was da, also ich habe da nie auf irgendwie Sicherheit gebaut oder so, weil das liegt einfach nicht in meiner Verantwortung.
Und war es dann so, wie es oft bei Despoten ist, wenn man ihnen Widerworte gibt, dass die dann plötzlich sagen, so, oh,
wie so ein Heider, den man auf die Schnauze haut und denkt, und dann zack, ist er weg und lässt einen in Ruhe. Es war tatsächlich so, er sagte also, bevor sie abreisen, tun Sie mir noch einen Gefallen? Und ich sage, ja, kommt drauf an, was. Spielen Sie es nochmal? Ich sage, ja, aber nur, weil ich gerne spiele, nicht, weil ich mir Illusionen mache, dass Sie das jetzt verstehen. Und dann habe ich nochmal gespielt und das war sehr gut, das war sehr gut. Und da war Ruhe. Und ich habe aber, und das, um noch zurückzukommen auf deine Frage, ich habe dann 60 Drehtage lang habe ich gesehen, was passiert, wenn du das nicht machst und was der mit den Kollegen und Kolleginnen dann gemacht hat. Also das ist dann nicht schön und das ist unangenehm, weil man dabei steht. Mhm. Also man steht immer die ganze Zeit dabei. Ich war damals dann 21, Das waren erwachsene Männer, die da dann weinend zusammenbrachen oder so. Ja. Du denkst mit 21 nicht, ich muss den jetzt verteidigen oder so, aber du bist halt dabei und denkst, ach, das will ich eigentlich nicht sehen.
Wahnsinnig unangenehm da. Ja. Und man hat ja auch nichts in der Hand, man kann ja eigentlich nichts tun. Aber ich nehme an, du hast dann für deine Karriere ziemlich viel gelernt, so unangenehm es war. Du hast dann auch gelernt, wie du möchtest, dass mit dir umgegangen wird.
Ja, also sagen wir mal, so, es gab keinen Regisseur mehr, bei dem ich auch nur ansatzweise das Gefühl hatte, ich müsste Angst haben. Oder
warum hast du mal gesagt, du hast mal den Regisseur angeschrien, ich weiß nicht welchen, du musst es auch nicht sagen, aber du hast mal gesagt, sie verlassen jetzt das Set, ich möchte sie hier nicht mehr sehen.
Weißt du, das ist eine Geschichte,
weiß ich, aber das ist eine gewisse...
Wer hat dir denn erzählt?
Das ist geworden. Nein,
aber der war es aber nicht.
Aber es ist eine sehr starke Umkehr eigentlich der Machtstruktur an einem Filmset, dass der Schauspieler sagt...
Ja, die hast du aber natürlich ab einem bestimmten Punkt, hast du die, sagen wir mal so, der ist ein ganz rechnerischer Punkt. Also wenn du der Hauptdarsteller bist und du hast 12 Tage gedreht und das war nämlich auch meine Argumentation, weil ich sagte irgendwie so, mir reicht das jetzt. Also du behinderst mich dabei, meine Arbeit zu machen. Wenn ich dich morgen am Set sehe, dann gehe ich. Und dann sage ich, ja, wieso? Aber ich bin der Regisseur. Ich sage, ja, kannst du gerne machen, aber nicht in meiner Anwesenheit. Setz dich irgendwo hin, in irgendein Zimmer oder so. Ich will dich nicht sehen. Wenn ich da bin, lass mich meine Arbeit machen. Ich gehe sonst. Ja, aber ich bin der Regisseur. Ich sage, du wiederholst dich. Pass auf, mein Lieber. Do the fucking math. Ich bin der Hauptdarsteller. Wir haben 12 Drehtage gedreht. Was meinst du, wer von uns beiden jetzt geht? Wenn es hart auf hart kommt. Und dann war okay.
Also, was hat der gemacht, dass du so auf so den Baum oft geklettert bist?
Ich muss ja meine Figur verteidigen. Ne? Und das kann ich nur bis zu einem bestimmten Teil. Also ich trage die Verantwortung für meine Figur. Zumindest ist das meine Definition auch der Schauspielerei. Und wenn der das ununterbrochen behindert und versucht, meine Figur zu denunzieren, lächerlich zu machen oder irgendetwas, dann reicht es mir. Ich diskutiere so lange, aber dann ist irgendwann auch gut. Mhm. Und wenn ich sehe, das hat keinen Sinn, dann muss man es halt sagen.
Okay. Und der ist dann tatsächlich gegangen? Oder wurdet ihr irgendwie zur Mediation bestellt?
Nein. Der ist 3 Tage hat er da gesessen abseits des Sets. Haben sie ihn da, wie bei versteckte Kamera einfach so woanders versteckt. Und dann habe ich aber gesehen, dass das natürlich auch für ein Team nicht gut ist. Und dann habe ich gesagt, also er kann mal von mir aus wieder kommen, aber er soll mich in Ruhe lassen. Und das hat er auch verstanden. Ja. Dann war es in Ordnung.
Habt ihr nachher nochmal was zusammen gemacht oder war das?
Ja, er hat dann keine Regie mehr geführt, was ich glaube auch richtig war. Jetzt mal ganz ernsthaft. Es war ist ein super Autor und er hat dann produziert. Also insofern war es alles gut. Und ich habe in einem Film mitgespielt, den er produziert hat. Also er hat es mir nicht übel genommen.
Kann durch so eine Aktion, wie du sie da jetzt gemacht hast, auch der Ruf sehr leiden, dass man sagt, oh Achtung, ne, Thomas Heinze, der ist ein Stinkstiefel, pass auf, der lässt sich nicht führen, so aber oder so.
Ja, das wäre ja nicht richtig. Ich lasse mich ja führen, aber jedes Pferd, wenn es sieht, dass das keinen Sinn macht, dann geht ein Pferd auch durch. Also dann bin ich halt wie ein Pferd in der Beziehung, aber ich also insofern, das stimmt nicht. Also ich lasse mich sehr wohl führen. Ich will das auch, ich brauche das auch, die Diskussion mit dem mit der Regie. Aber klar, das ist in dieser Branche ja sowieso, also man redet lieber schlecht übereinander als gut. Ja, ne? Also macht sowas natürlich ganz schnell die Runde. Mhm. Also das gibt's doch gar nicht, ist ja denn durchgedreht oder sowas.
Ja. Aber ich habe es jetzt nicht von Branchenkollegen. Du hast mal erzählt in einem Interview. Deshalb,
Nein, jetzt habe ich das erzählt.
Aber weil du Sönke Wortmann angesprochen hast, und ja, ich ja vorhin auch, er war ja hier mein Gast. Ja. Und ich habe Sönke Wortmann darauf angesprochen, dass er als sehr wortkarger Regisseur gilt.
Total, ja.
Er ist auch ein sehr wortkarger Gesprächspartner.
Also Wortmann trifft es ja nicht. Wortkarger ist ja eigentlich besser.
Und dass er auch, das hat er selber gesagt, dass er nicht so gut ist im Loben. Mhm. Also wenn er sagt, danke, nächste Szene, Umbau, dann ist das Lob da schon quasi eingebaut. Kannst du damit gut umgehen oder brauchst du auch mal einen, der sagt, Thomas, fand ich super, es läuft, also so ein bisschen Support?
Ja, komischerweise ist tatsächlich so, also ich mag gerne, nochmal, ich mag das gerne mit dem Regisseur oder der Regisseurin so zu besprechen, ist das da gut, sollte man da vielleicht mehr machen und so weiter. Bei Sönke komischerweise war es aber so, dass ich es gar nicht erwartet habe, dass er jetzt mit langen Regieanweisungen
um die Ecke biegt.
Wenn er sagte, bitte, und dann lange nachgedacht hat, dann sagte er irgendwie so, gut, eine machen wir noch. So, dann wusste ich, okay, er will, glaube ich, jetzt einfach gucken, ob noch irgendwie das in diese Richtung oder so noch besser wird oder geht, so.
Aber du bist dann nicht, weil manche verhungern da ja dann so, also weil sie einfach ein bisschen mehr Support brauchen, ein bisschen mehr gestreichelt werden wollen.
Nein,
so
aber ich habe mit Sönke so viele Filme gedreht, also ich glaube 5 oder 6 Filme haben wir gedreht zusammen. Da verstand man sich dann natürlich auch relativ blind.
Jetzt habe ich dich gesehen, ich habe mir die erste Folge der neuen Staffel der Alte angeguckt. Das ist ja die 50. Staffel.
Ja, das ist, und ich bin der Alte. Du bist der Alte.
Da bist du noch Traumrolle, habe ich
gerade gesagt. Eben war ich noch auf dem Eishockeyfeld.
Genau, der junge Eishockey-Gott.
Ja, genau.
Und der albanische irgendwas. Ja. Und schon ist er der Alte, aber es ist so eine tolle Rolle. Man kann wirklich schön vor sich hin altern.
Ja. Und dieser Stuhl ist sehr laut. Stört das eigentlich gar nicht?
Also in eurem mich Mikrofon? Persönlich nicht, solange du dich drauf halten kannst.
Ja, okay.
Alles gut. Und der Alte darf hier ja auch ein bisschen Geräusche machen. Ist deine dritte Staffel jetzt?
Ja, fünfte, ich glaube.
Was, nein? Na,
wir haben ja jetzt, ich komme gerade aus München, wir haben 2 neue Folgen für die kommende Staffel. Denn die jetzt läuft, ist die 50. Staffel, aber im nächsten Jahr, 2027, ist es, also 77 ist die erste Folge mit Siegfried Lovitz an den Start gegangen oder ausgestrahlt worden, und das ist 2027, wird das dann dementsprechend gefeiert, und da für diese Staffel drehen wir jetzt gerade. 2 Folgen sind im Kasten, aber die 50. ist jetzt, läuft an.
Ich finde es super, wenn man mal so ein bisschen da durch die Geschichte geht. Du hast vorher auch schon, wir standen im Aufzug und hast die Seriennamen deiner alten Vorgänger nochmal.
Genau.
Du kriegst
sie
noch.
Weil mir aufgefallen ist, dass ich den, also ich weiß, Siegfried Lovitz war Erwin Köster, Rolf Schimpf war Leo Kress. Ich wusste nicht, ich weiß, dass dann Walter Kreie den Alten übernommen hat, aber ich wusste nicht, wie der Rollenname war. Ja. Rolf Herzog, deswegen musste ich das googeln, und dann Jan Gregor Kremp, mein direkter Vorgänger als Peter Voss, und jetzt ich als Kaspar Bergmann. Ja.
Und ich finde, deine Rolle ist gut, weil du bist kein Alter, du bist noch voll dabei und bist menschlich. Also man merkt deiner Rolle an oder deinem Kaspar Bergmann. Dir macht dein Beruf Spaß, aber du siehst auch die Schicksale, die da dahinter stehen. Und das kommt sehr gut rüber, und man bekommt auch immer so ein bisschen Einblicke noch ins Private. Da ist natürlich so, als alter Romantiker würde ich da natürlich noch viel mehr sehen, wie du dich so verstrickst vielleicht in die eine oder andere Liebesgeschichte. Aber da kannst du mehr Hoffnung machen, dass das im Jubiläumsjahr vielleicht noch mehr
aufblüht. Weiß ich nicht, ob ich dir die Hoffnung machen kann, weil am Ende des Tages ist halt ein Krimi und ein 60 Minuten.
Ja.
Da gibt es immer nur so viel Platz. Also mein bester Freund Jürgen Vogel ist ja auch ein ermittelnder Kollege bei Jenseits der Spree. Die haben sehr viel mehr Platz natürlich für die private Storyline mit seinen 3 Töchtern. Aber ich glaube, beim Alten würde es nicht so sehr passen, weil es auch ein anderes Modell ist, also beziehungsweise ein anderes Konzept. Der Alte ist halt tatsächlich eher so ein Tüftler kombinierer, so mit so einem kriminalistischen Spürsinn in der Tradition von, also wenn man ganz große Namen, dann meinetwegen Sherlock, Columbo, Hercule Poirot, Miss Marple oder so. Mhm. Aber eben auf 60 Minuten verkürzt.
Ja. Und so. Aber ich finde es ganz schön, dass ihr ein bisschen was ja schon reinpackt an Privatem. Ja. Und das ist auch so eine Handlung, die sich dann natürlich schön so durchzieht, dass nicht nur so der Einzelfall dann behandelt wird. Und,
so ein bisschen so eine horizontale Linie gibt es. Ich habe eine zauberhafte Tochter, also die Johanna Bergmann von Lea Mecke gespielt. Die ist ganz, ganz toll. Mhm. Und ich liebe meine Enkeltochter. Das ist ganz süß. Aber ich finde, dass sie alle sind, alle toll. Mhm. Ob das jetzt Sidonie von Krusig als Dr. Luisa Geiger, die so ein bisschen schräg ist. Und, oder ob das jetzt Hirnhorn oder Stefanie Stumpf oder wer. Weißt du, es passt alles super zusammen.
Aha. Also du bist richtig angekommen, ne?
Ich bin vor allen Dingen ganz allein unter Frauen.
Ja, stimmt. Wieder mal.
Womit ich schon wieder in Stuttgart
beim SWR. Ja. Nein. Nee, aber es wirkt wirklich so, als wärst du richtig schön angekommen in dieser Serie, weil das muss man sich auch immer überlegen, ob man es möchte, weil man dann halt sehr mit einer Rolle verbunden wird, aber es kann ja auch einfach nur schön sein. Also,
ja, na sagen wir mal so, ich habe, glaube ich, genug in meinem Leben vorher gemacht, dass ich da jetzt, hätte ich das mit 20, hätte ich das mit 30, 40, ich meine, die Angebote waren da, ne? Ich sollte den Hamburger Tatort vor Robert Azorn übernehmen, dann nach Robert Azorn. Mir wurde der Leipziger Tatort, da war ich irgendwie, das war Anfang der 90er oder so. Und das wäre mir definitiv zu früh gewesen, mich da so festzulegen. Aber jetzt bin ich tatsächlich auch beruflich da angekommen, dass ich sage, dass eigentlich ist das eine tolle Sache. Und es ist auch eine neue Herausforderung, über so einen Zeitraum an einer Figur auch noch zu entwickeln.
Ja. Hast du trotzdem, auch wenn du jetzt ziemlich lange dann in München sein darfst, / musst, ihr wohnt ja eigentlich in Berlin, hast du genug Zeit für deine drei Söhne, für deine Ex-Frau,
eine Tochter.
Zwei Söhne, drei Kinder, genau. Habt ihr genug Zeit miteinander?
Nein, ehrlich gesagt nein, aber jetzt nochmal, die sind alle über 22 und deren Verlangen nach dem Vater hält sich, glaube ich, dann schon mehr in Grenzen. Ich vermisse sie natürlich. Ich hätte die nach wie vor gerne pausenlos um mich herum. Mhm. Also genieß das noch, solange das bei dir der Fall
bei mir ist. Bei mir erodiert es auch schon.
Aber dann sind sie halt plötzlich irgendwann wirklich mal weg, beziehungsweise in diesem Fall bin ich weg, weil sie sind ja noch zu Hause alle. Aber ich bin eben selten zu Hause. Mhm. Und ich freue mich immer, wenn sie mich besuchen kommen, aber das ist halt jetzt nun mal.
Kommen Sie noch München dann ab und zu.
Also jetzt hatte ich gerade Geburtstag, da kam meine Tochter runter, meine Jungs mussten studieren und so. Also das geht alles.
Aber es hört sich so an, als wäre da eine stabile Bindung und noch nichts abgerissen.
Wir mögen euch. Wir mögen euch. Genau,
bringen wir es auf den Punkt. Ihr mögt euch. Das ist doch schön. Ja. Kommt ihr auch mit nach Spanien? Ihr habt, glaube ich, ein Häuschen in Spanien. Da kann man dann mal wieder richtig Zeit füreinander haben, oder?
Ja, klar. Ja, wobei, das ist, du hast ja gesagt, Häuschen, das ist eben auch die richtige Bezeichnung. Es ist so viele Zimmer, gibt es ja nicht, dass wir da alle zusammen, dass wir dann ein bisschen eng gehen würde es sicher auch, weil es dann warm ist da und ein Urlaubshäuschen. Aber so alle zusammen gleichzeitig fahren wir da jetzt nicht mehr.
Du als der Alte lebst du doch auch im Camping, im Camper. Du kannst doch da dir so einen Camper in den Garten stellen, oder?
Ja, hoffentlich erst meine Kinder. Du kannst doch da in den Camper gehen.
Auf deine hervorragende
Idee. Da gibt es sogar einen Campingplatz in der Nähe.
Ja, schön. Okay, also du bist mit dem Alten, glaube ich, ganz, ganz happy. Und du hast gesagt, nächstes Jahr, echt interessant, das wusste ich nämlich nicht, 1977 dann bis 2027, 50. Ist das die älteste Krimiserie in Deutschland, glaube ich? Oder überhaupt? sagen.
Also, ich würde vielleicht sogar so weit gehen, ich weiß jetzt nicht, mir fällt keine ein, keine ältere Serie im deutschen Fernsehen, also die wirklich 50 Jahre, die es 50 Jahre gibt, aber es ist definitiv die älteste Krimiserie. Ja.
Wie lange hast du noch unterschrieben? Also sind die Verträge für die nächsten 10 Jahre in trockenen Tüchern?
Nein, darüber gibt es keine Verträge, aber wenn es nach mir geht, mache ich auch gerne die nächsten 10 Jahre. Ja. Ich bin jetzt im Übrigen wirklich genauso alt wie Siegfried Lovitz, als er seine ersten Folgen Der Alte gedreht hat.
Ist es so? Du bist jetzt 62?
Ich bin 62, Siegfried Lovitz ist 62 gewesen. Also so habe ich mir das ausgerechnet. Ich bin ziemlich sicher, dass das stimmt. Also. Dachte irgendwie so, ist ja, sieh mal einer an, jetzt bin ich so alt wie Siegfried Lovitz.
Hast du beim Casting vom Alten auch irgendwie geschwindelt? Haben die dich auch irgendwas gefragt?
Ich habe mich älter gemacht.
Clever.
Ja, richtig, oder?
Clever. Thomas,
das würde ja niemand freiwillig machen.
Ich danke dir, dass du da warst. Hat riesen Spaß gemacht.
Ja, gerne.
Weiterhin viel Spaß mit dem Alten und mit deiner Familie.
Ja, tausend Dank. Ja, nein, es hat viel Freude gemacht. Ja,
danke.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu. Auch in der ARD Mediathek. SWR 4. Da sind wir daheim.